Das ist ja fast ein Rauschzustand, den man schon immer wieder erleben will.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im sportlichsten Riesenrad der Welt. Herzlich willkommen im Waggon 28. Der Mann, den wir heute bei uns begrüßen dürfen, dessen sportliches Vermächtnis bleibt unvergessen. Sein Karriere-Highlight, der Sieg bei den US Open 2020. Und mit seiner Karriere geht er als einer der besten Tennisspieler Österreichs in die Geschichtsbücher ein. Es freut mich sehr, dass er heute bei uns ist und dass wir mit ihm über seine Karriere sprechen dürfen. Herzlich willkommen, Dominik Thiem.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Das ist echt cool.
Sie kommen ja aus Niederösterreich, wohnen aber jetzt in Wien und sind jetzt endlich wieder viel zu Hause. Was bedeutet denn Heimat für Sie?
Ja, ich war immer richtig gern zu Hause. Also für mich war es immer wunderschön, jetzt nach einer langen Turnierreise heimzukommen. War auch immer extrem wichtig für mich, für die Batterien zum Aufladen. Und ja, deshalb ist Österreich die Heimat für mich.
Ich möchte mit Ihnen ganz zu Beginn Ihres Lebens beginnen. Wir blicken ja im Riesenrad immer gemeinsam auf die Karriere zurück. Und Ihre Karriere als Tennisspieler hat sehr früh begonnen. Ihre Mama und Ihr Papa waren beide Tennislehrer. Und Sie haben, glaube ich, mit 4 Jahren begonnen, Tennis zu spielen. War es eigentlich der Traum Ihres Papas oder Ihr Traum, Tennisspieler zu werden? Wo ist das entstanden?
Ah, ich glaube so eine Mischung oder von allen gemeinsam. Weil genau meine Eltern haben eine Tennisschule gehabt, im Verein vom Heimatort Stunden geben und haben mich dann immer mitgenommen. Und ja, irgendwann habe ich dann einen Schläger in die Hand genommen und bei den Gruppen mitgespielt bei meinen Eltern oder gegen die Mauer gespielt. Das hat echt riesen Spaß gemacht, das stundenlang gemacht. Und ja, es war so irgendwann mit 4 oder 5 Jahren. Und danach hat das begonnen, immer intensiver zu werden, immer öfter pro Woche und dann auch angefangen, ein paar Turniere zu spielen und ja, dann war es irgendwie so die glückliche Situation, dass ich meistens gut gespielt habe, vor allem gegen die Gleichaltrigen in Österreich und so hat sich das dann langsam entwickelt.
Wann ist der Groschen gefallen, wo Sie gemerkt haben, das könnte jetzt eine Karriere werden, die wirklich sehr, sehr weit geht?
Ja, also bis 20 oder so waren immer echt Zweifel da, ob ich es schaffe. Also irgendwie, man ist ja, ich habe mit 15 oder mit 16 bin ich von der Schule raus und ab dann ist man ja quasi Profi, weil man macht ja nichts mehr anderes dann außer Tennis spielen. Aber richtig gemerkt, dass es wirklich weit gehen kann, war es schon beim Wien-Turnier 2013. Da habe ich also 2 Runden gewonnen und dann gegen Joe Wilfried Tsonga verloren damals. Der war Top 10 und da habe ich echt gemerkt, wie gut ich mit so einem Spieler von Weltklasseformat mithalten kann. Und das war so das Match, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich wirklich weiter dranbleibe, wenn ich weiter hart arbeite, wenn ich mich so weiterentwickle, dass ich es auch einmal vielleicht in die Sphären schaffen kann.
2012 war Ihr erstes Jahr als Profi. 2016 haben Sie dann das erste Mal einen der Big Three geschlagen, Nadal. Dann 2018 war Ihr erstes Grand Slam-Finale, also auch gegen Nadal bei den French Open. Wenn wir jetzt so diese gesamte Zeit des Aufstiegs betrachten, wie haben Sie sich in dieser Zeit in Erinnerung?
Ja, es war schon immer so ein langsamer und stetiger Aufstieg. 2014 war erstes Jahr in den Top 100, dann 2015 die ersten Turniersiege auf der ATP-Tour, 2016 in die Top 10, 18 das erste Grand Slam-Finale und 19 der erste Mastersieg. Also war immer so langsam und stetig, also schon anders als bei zum Beispiel jetzt Alcaraz oder Sinner, Zverev, die sind alle wie eine Rakete raufgeschossen. Also die waren plötzlich da und dann ganz schnell ganz raufkommen. Also bei mir war es schon ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen länger braucht auch. Und ja, so habe ich mich auch irgendwie selber in Erinnerung, dass die ganze Entwicklung langsamer war als bei vielen anderen. Aber ja, sie ist immer stetig nach oben gegangen und das hat natürlich extrem geholfen, weil ich habe jetzt nie, also bis zur Verletzung habe ich nie so ein richtiges Negativerlebnis gehabt.
Und ist gleichzeitig mit der Entwicklung nach oben, was das Sportliche betrifft, auch der Spaß am Tennis gestiegen? Also war das auch eine Motivation? Hat das damals Spaß gemacht, auch der Verzicht, den man dann in diesen jungen Jahren so auch damit ertragen muss?
Also ich finde in Spaß am Tennis oder in Spaß am Sport, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Also sicher, wenn man, wie ich jung war und da hat es unglaublich viel Spaß gemacht, aber dann so das, der Alltag auf der Tour war jetzt für mich kein Spaß mehr in dem Sinn, sondern mehr Leidenschaft und mehr so das Nachjagen von einem Ziel, das Nachjagen von von dem unglaublichen Gefühl nach einem großen Matchsieg oder nach einem großen Turniersieg, weil das ist ja fast ein Rauschzustand, den man schon immer wieder erleben will. Und natürlich auch das Gefühl, wenn man jetzt am Foreign Center gerade einläuft oder so oder die Stimmung in Wien, in Kitzbühel bei den Heimatturnieren erleben darf. Aber der Spaß selber, also sowas bei mir, ist dann schon ziemlich in den Hintergrund gerückt im Vergleich, wie ich jünger war.
2019 war ja dann auch so ein Jahr, wo es eben noch weiter bergauf ging mit diesem ersten Sieg des Masters-Turniers bei Indian Wells. Und Günter Bresnik war ja ein Begleiter dieser langjährigen Zeit bis zu 2019. Sie haben sich dann nach Indian Wells auch von ihm getrennt. Sie waren ein kongeniales Team. Er hat sie dorthin gebracht, wo sie hingekommen sind. Aber irgendwann ist in so einer Zusammenarbeit dann wahrscheinlich ein Moment da, wo man spürt, es funktioniert nicht mehr. Was war das bei Ihnen persönlich jetzt, wo Sie gemerkt haben, okay, ich muss mich verändern?
Wir haben seit 2005 zusammengearbeitet, also das waren dann 14 Jahre, also eine unglaublich lange Zeit im Tennis. Also es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele, wo das so lang war. Und es war irgendwie so ein inneres Gefühl einfach, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt noch einmal so eine Veränderung, weil das war bis dahin der einzige Weg oder auch die einzige Art zu arbeiten oder Tennis zu spielen, die ich kennt habe. Und ich habe auch gesagt, okay, mit 5, bald 26, vielleicht habe ich nur noch ein paar richtig gute Jahre, will ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und ich will dann nicht nachher sagen, hätte ich es gemacht. Und ich wollte dann auch irgendwie nicht riskieren, dass ich irgendwann mal was bereuen werde. Und so ist das dann zur Entscheidung gekommen.
Wenn man sich mit Günter Bresnik ein bisschen auseinandersetzt, weiß man auch, dass er kein großer Förderer von dem mentalen Bereich im Sport ist. Wenn Sie jetzt in Retrospektive Ihre Karriere betrachten, welcher Rolle würden Sie denn das Mentale zuschreiben im Tennis?
Eine riesengroße, aber jetzt nicht nur im Tennis, sondern also bei mir persönlich auch im Privatleben oder generell setze ich mich wirklich viel mit dem ganzen Thema auseinander. Manche Leute sind so und manche Leute sind eben anders und das ist also das muss man natürlich auch akzeptieren. Aber ja, damals sind wir zwei richtige Gegensätze aufeinanderprallt.
Vielleicht
Also
war das auch ein Mitgrund.
vielleicht, ja, aber ich weiß auch nicht. Aber genau, für mich war das immer extrem wichtig und ist jetzt noch genauso. Und ja, deshalb vielleicht, dass ich mich da auch selber ein bisschen mehr entfalten kann, habe ich dann auch den Schritt gewählt.
Wie würden Sie Ihre mentale Entwicklung betrachten?
Also ich habe seit 12. Lebensjahr eben richtig viel trainiert und das ganze Leben im Sport untergeordnet und habe da schon auch oft das Gefühl gehabt, dass so die persönliche Entwicklung einfach darunter leidet. Also, dass ich zwar ein immer besserer Sportler wäre, ein immer besserer Tennisspieler werde, aber dass ich irgendwie persönlich immer noch ein Kind bin oder viel jünger bin, als ich eigentlich jetzt altersmäßig bin. Und ja, das war natürlich immer so ein bisschen ein Zwiespalt, in dem ich war. Und mit dem habe ich mich dann auch, ja, vor allem so nach dem US Open-Titel immer mehr auseinandergesetzt, was jetzt sportlich vielleicht nicht so fördernd war. Also so ehrlich bin ich auch, aber ich glaube, dass für die persönliche Entwicklung auch, was jetzt die nächsten Jahre angeht, extrem wichtig war.
Weil Sie welche Erkenntnisse gemacht haben?
Ja, dass es einfach noch viel mehr gibt als es Nachjagen von großen Titeln oder also als Sportler. Glaube ich, dass viele und auch ich in einer richtigen Bubble aufwachsen. Also, wo man echt nicht links, nicht rechts schaut, nicht rausschaut aus der Bubble, sondern nur danach lebt, so gut wie möglich zu trainieren jeden Tag, so gut wie möglich sich vorzubereiten fürs nächste Turnier. Und dass eben alles andere, was außerhalb davon ist, völlig vernachlässigt. Aber ich muss auch sagen, also für mich war es auch nötig, so zu leben, sonst hätte ich es nie so weit geschafft und deshalb bereue ich es auch überhaupt nicht. aber ich hätte es sicher nicht geschafft, noch länger oder bis Mitte, Ende 30 so zu leben. Also das wäre für mich halt nicht möglich gewesen. Und deshalb habe ich auch begonnen, eben ein bisschen mehr mich mit mir selber zu beschäftigen. Und wie gesagt, darunter hat sich ja auch so ein bisschen der sportliche Weg gelitten.
Eine große Errungenschaft von Ihnen war ja unter anderem auch, dass Sie in 3 Grand-Slam-Finals waren vor den US Open und dass Sie auch die Big 3 geschlagen haben. Was konnten Sie von den 3 lernen? Und gibt es ein Spiel, das Ihnen besonders in Erinnerung bleibt gegen die 3?
Also es waren alle Spiele gegen die besonders. Egal, ob es jetzt Niederlagen oder Siege waren. Am Anfang war es echt auch komisch, gegen die zu spielen, weil ich mit denen aufgewachsen bin, weil ich die so oft im Fernsehen gesehen habe. Und dann bin ich denen plötzlich live gegenübergestanden. Also war richtig, richtig komisch am Anfang. Dann, wie es normal war, gegen die zu spielen und auch zum Glück irgendwann normal geworden ist, die zu besiegen, habe ich immer noch extrem viele Sachen abschauen können. Jetzt damals weniger spielerisch, aber so wie, also außerhalb vom Platz, fitnessmäßig, ernährungsmäßig, mentalmäßig, auch was die machen. Und was mich immer am meisten imponiert hat bei denen, war einfach diese Konstanz auf allerhöchstem Level. Weil also ich habe nach den 2 French Open Finals 2-mal sofort erste Runde verloren in Wimbledon, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mich zu erholen, weder körperlich noch emotional. Und die haben das über, weiß nicht, 10, 15 Jahre hinweg gemacht, ein Grand Slam nach dem anderen auf unglaublich hohem Niveau zu spielen. Und das waren so die Dinge, was ich versucht habe, mir ein bisschen abzuschauen damals.
6 Siege stehen gegen Nadal zu Buche und 5 jeweils gegen den Joker und gegen Federer. Wenn man sich die 3 jetzt anschaut, was ist bei denen anders gestrickt, dass das eben emotional so unfassbar gut funktioniert, dass die so eine Härte haben, im Gegensatz vielleicht auch zu Ihnen?
Ja, das, ich weiß nicht, das habe ich damals auch nicht so richtig rausfinden können, aber ich würde es gern wissen. Also das wäre unglaublich interessant, sich mit den absoluten, also größten aller Zeiten mal zu unterhalten, wie sich die gefühlt haben, so nach einem Grand-Slam-Sieg und was die dann getrieben hat, so weiterzuspielen bis zum nächsten Highlight. Also wäre unglaublich interessant, aber ja, so wie es gestrickt sind oder halt noch nicht genau rausfinden können.
Kommen wir zum Jahr 2020, dem erfolgreichsten Jahr Ihrer Karriere. Sie haben auch den Tennisschläger als auch das Shirt, das Sie anhatten bei den US Open, mitgebracht. Wenn wir über diesen Sieg sprechen, über dieses Spiel sprechen gegen Zverev, wo Sie nach einem 2-0 Rückstand in Sätzen dann nochmal dieses Spiel gedreht haben und gewonnen haben. Was löst das in Ihnen aus?
Am Anfang hat es jetzt nicht nur angenehme Gefühle ausgelöst, sondern auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unangenehm, weil es so eng war und weil eben so viel passieren hätte können und weil die ganze Situation so zugespitzt war und auch weil die ganze Situation dort mit dem Corona und mit der Bubble und ohne Zuschauer einfach 4 extrem intensive Wochen waren. Deshalb waren das jetzt nicht nur schöne Gefühle, wenn ich daran zurückdenke, aber jetzt habe ich eine gute Distanz schon zu dem Finale und zu dem Turnier und sehe es einfach als wunderschöne Erinnerung und als unglaubliche Erfahrung und ja, natürlich auch als riesiges Glück, dass ich das Finale gewonnen habe und den Grand Slam-Titel einstecken habe können.
Ich habe mir jetzt nochmal Interviews angeschaut, auch von nach dem US Open bei diesen ganzen Pressekonferenzen. Und ein paar Sätze, die Sie da gesagt haben, waren unter anderem, es war Ihr größtes Ziel und Sie wissen nicht, wie es jetzt wird. Sie haben Ihr ganzes Leben nur dem einen Ziel gewidmet und Sie hoffen, dass da jetzt keine Leere entsteht. Ist die Leere entstanden?
Ja, definitiv.
Ist die jemals wieder weggegangen?
Ich würde sagen, persönlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall weggegangen, zum Glück auch. Sportlich war es, ist bis zu einem gewissen Punkt wieder weggegangen, aber es war nie mehr ganz so, wie es vor den US Open war. Und ich habe dann echt am Anfang einmal durchgeschnauft und kurz aufgehört, dass ich mir neue Ziele setze. Und das ist absolut tödlich jetzt im Leistungssport, weil alle anderen machen weiter und das hat man dann eh gesehen, was im nächsten Jahr am Anfang passiert ist. So ein bisschen ziellos durch die Gegend laufen und Turniere spielen, das funktioniert einfach nicht. Am Anfang habe ich eigentlich geglaubt, dass jetzt habe ich das große Ziel erreicht, jetzt geht alles ein bisschen leichter, weil jetzt dieser ganz große Druck weg ist. Aber im Endeffekt, um wirklich, oder bei mir war es so, um wirklich richtig gute Leistungen zu bringen und bei den großen Turnieren ganz weit zu kommen, habe ich den Druck gebraucht. Und das habe ich nicht geschafft, dass ich das aufbaue. die Wochen und Monate nach den US Open. Ich bin in der kompletten Bubble eben aufgewachsen und in der Bubble war das absolut größte Ziel, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Und wie das dann, wie ich das dann geschafft habe, ist das Ganze einfach zerplatzt, ja, wie eine Seifenblase. Und ich habe dann erst schauen müssen, dass ich mal außerhalb von dem Ganzen auch was aufbaue und neue Ziele setze. Und somit hat sich dann auch wieder die Gesamtsituation verbessert.
Es ist ja dann im Juni danach, was, glaube ich, die Handgelenksverletzung passiert in Mallorca, die natürlich auch ein Mitgrund war dafür, dass Sie aufgehört haben. Weil, glauben Sie an Schicksal?
Nicht wirklich. Also zumindest in der Sache nicht. Das ist einfach, war fast eine logische Konsequenz, also auch wie sehr ich das Handgelenk beansprucht habe in all den Jahren. Aber natürlich war es jetzt auch für mein Spiel, wie ich gespielt habe und wie ich auch mein Spiel aufgebaut habe, bitter, dass es Handgelenk war. Weil es sich nie mehr ganz so erholt hat, wie es eben davor war.
Ich glaube, es war ja genau in einer Zeit nach dem Grand Slam, wo Sie auch wirklich gesagt haben, Sie haben wieder Feuer gefunden. Sie hatten endlich wieder Lust dran. Und dann genau passiert diese Handgelenksverletzung. Wann kamen dann die ersten Gedanken für Sie, wo Sie gesagt haben, okay, ich glaube, das war es jetzt dann?
Ja, genau. Es war eh so, dass ich wieder so das Feuer gespürt habe. Und dann ist genau die Handgelenksverletzung gekommen. Und dann ist natürlich das ganze System wieder komplett zum Halt kommen. Und wie ich dann angefangen habe wieder zum Spielen, wo das Ganze wieder ein bisschen intensiver geworden ist, habe ich gemerkt, boah, das Handgelenk fühlt sich richtig komisch an. Also ich habe jetzt nicht wirklich Schmerzen oder so, aber es ist einfach noch so richtig viel Angst da, dass es wieder reißen könnte. Das Gefühl passt nicht und ich habe dann auch gedacht, ja, das wird weggehen, aber irgendwie ist nicht, also nie mehr ganz wiederkommen, dieses gute Gefühl im Handgelenk und dieses, ja, volle Vertrauen da, die volle Geschwindigkeit zu geben.
Was für mich und ich glaube auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so interessant ist, man sieht den Dominic Thiem und diesen großen Tennisspieler, einen der größten aller Zeiten. Aber Sie sind auch nur ein Mensch, der auch Gefühle hat. Und ich stelle mir das dann so schwierig vor, dass man da so einen riesen Triumph hat und dann kommt so eine Phase, in der alles so abfällt. Was tut das mit einem?
Damals hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass ich wirklich mal weg vom Sport sein könnte, zumindest für eine gewisse Zeit, also ein normaler Mensch sein könnte, weil eben, es war die US Open und die Erwartungshaltung von absolut allen war, okay, jetzt wird es richtig bergauf gehen, jetzt werden noch mehr Grand Slams folgen, jetzt wird die logische Folge ist Nummer 1 der Welt. Das war so von absolut allen die Erwartungshaltung und ich selber habe mich gefühlt genau wie das Gegenteil. Also ich wollte eigentlich einfach mal raus für eine Zeit lang aus dem Ganzen und das Letzte, was ich wollte, war in Jänner zum Beispiel nach Australien reisen zum nächsten Turnier, weil ich einfach emotional und körperlich völlig, völlig leer war. Und das hat halt alles überhaupt nicht zusammenpasst. Und da so ein Kompromiss zu finden, weil ich habe jetzt auch damals nicht, oder es ist ja richtig schwer zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt wirklich mal raus und warte, bis es besser wird. Weil natürlich wird es irgendwann besser und wenn man auch an der eigenen Persönlichkeit arbeitet und an den ganzen Sachen arbeitet, wird es besser. Und im Nachhinein wäre es wahrscheinlich auch die gescheiteste Sache gewesen, einfach herauszugehen aus dem Ganzen, sich um persönliche Dinge zu kümmern und dann, wenn ich wieder ready wäre, wieder reinzugehen. Aber in der Situation selber ist das natürlich unglaublich schwer. Also du hast ja viele, viele Erwartungen. Du kannst jetzt nicht gerade US Open gewonnen haben und dann nicht nach Australien reisen, weil du kannst ja auch nicht sagen, ja, ich muss persönliche Dinge regeln. Also irgendwie funktioniert das nicht so. Aber ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, weil Erwartungshaltung und so, wie ich mich selber gefühlt habe, völlig gegensätzlich waren.
Und befreiend war der Moment, als Sie über Instagram war es damals, verkündet haben, dass Sie Ihre Karriere beenden.
Ich habe in Zadar den Challenger gespielt. Das war so nach einer richtig langen und zarten Vorbereitung und ist dann wieder nichts weitergegangen. Und dann habe ich gewusst, dass das war's. Ich wollte aber trotzdem noch Kitzbühel und Wien zumindest spielen, weil ich mit den Turnieren und auch mit den Fans so eine spezielle Beziehung habe, dass ich jetzt nicht sagen wollte, okay, ich höre jetzt auf und bin einfach weg. Und das war dann echt ein guter Weg so, dass ich im März habe ich es für mich selber entschieden, das war schon mal eine Riesenbefreiung. Dann natürlich der Öffentlichkeit das mitzuteilen im Mai, das war noch einmal eine gute Sache und dann das letzte Jahr noch einmal richtig zu genießen.
Und dann Wien war auch besonders wahrscheinlich, oder? Bei deinem ersten Bank Open dann dieser Abschluss.
Ja, komplett. Also ich habe ja gewusst, okay, das ist das letzte Jahr, es war eine Riesenbefreiung, aber es war trotzdem noch so, dass ich viele Turniere gespielt habe. Und Wien war unglaublich dann, weil es auch das erste Mal so war, wo ich komplett ohne irgendein Ergebnis, Stress oder so reingegangen bin, sondern einfach die Atmosphäre genießen, wie als Kind damals, wie als Fan. Und ja, nochmal ganze Stimmung aufsaugen und es war wirklich schön.
Sie haben auch eine sehr erfolgreiche Freundin, Partnerin, Lili Paul Roncalli, eine tolle Frau. Und es ist ja oft so, dass Partnerschaften Perspektiven öffnen, neue. Wie war das bei Ihnen und Lili? Welche Perspektiven hat sie für Sie eröffnet? Auch vielleicht, was Ihre Karriere betrifft.
Ja, also sicher auch auf jeden Fall mehr auf das Persönliche schauen, das auf jeden Fall. Nicht alles nur auf die Karriere zu lenken, auf den Erfolg zu lenken, sondern auch mal lernen, auf gewisse andere Werte Acht zu geben. Das auf jeden Fall mit ihr kommen, hundertprozentig. Und ja, natürlich jetzt nach der Karriere so das erste Mal quasi ein bisschen ein normales Leben gemeinsam führen. Also das ist ja davor so gut wie nicht möglich.
Was macht sie als Frau aus für Sie?
Sie hat einfach ein unglaublich liebenswürdiges Wesen und sie ist einfach eine extrem liebenswürdige Frau und ehrlich auch und authentisch und ja, das ist für mich das Wichtigste.
Kinder sind ja noch keine da, aber sollten Sie einmal Kinder kriegen, würden Sie denen zu einer Tenniskarriere raten? Oder wäre es dann eher Zirkus?
Raten würde ich sie dann definitiv nicht, aber wenn sie jetzt von selber anfangen und sagen, ja, ich will nur das machen, das Einzige, was ich will, dann würde ich schon unterstützen, das ist eh klar. Aber ich würde schon einiges dafür tun, dass das nicht so weit kommt, also dass der Schläger weit weg ist, dass sie ihn jetzt nicht so leicht entdecken können.
Dass sie das mental vielleicht auch nicht alles durchmachen müssen. Jetzt ist es ja so, wenn man eine Karriere beendet, dann kommt da so ein Moment, wo man seine eigene Stimme erst wieder lernen muss zu hören wahrscheinlich. Haben Sie die schnell wiedergefunden? Wie geht es Ihnen jetzt?
Ja, also sicher ist anders, aber also für mich hat sich das Ganze schon seit März dann verändert, weil ich war dann ab März nimmer für mich selber nimmer Profi-Tennisspieler, so wie ich es vorher war. Also für mich haben sich dann die Prioritäten auch wirklich verschoben. Das, was ich immer schon machen wollte, also auch schon mit Anfang 20 oder so, ist nach der Karriere was ganz was anderes, also ein ganz anderes Thema, weil eben das ganze Tennis so intensiv war und auch so einseitig war, dass ich damals schon gesagt habe, natürlich will ich im Tennis verbunden bleiben, das ist das, was mir so viel gegeben hat und das ist auch natürlich das Thema, wo ich mich für immer am allerbesten auskennen werde, aber ja, ich will auch irgendwas ganz anderes machen und über was ganz anderes lernen.
Ja. Ja, und Sie sind ja jetzt als Unternehmer tätig, sind ins Unternehmertum eingestiegen in eine Sache, die Ihnen ganz wichtig ist die Nachhaltigkeit. Das war ja immer schon so bei Ihnen, das ist immer schon durchgeklungen, aber sind jetzt mit einigen Projekten am Start, unter anderem mit Team Energy. Was genau ist das und warum liegt Ihnen das am Herzen?
Also am Herzen liegt mir das Thema, weil so das Thema Nachhaltigkeit und aber auch das Thema der Gesellschaft helfen und auch der neuen Generation, der nächsten Generation, aber auch der jetzigen Generation helfen, weil es die zwei Themen einfach verbindet. Und Team Energy soll die Plattform für erneuerbare Energien werden. Und das
sind virtuelle Energiegemeinschaften.
Genau, ja. Das ist jetzt der erste Schritt oder das ist das, was jetzt schon voll im Laufen ist, die Energiegemeinschaft.
Man kann also, wenn man keine PV-Anlage hat,
ja, so kriegt man Team Energy bei und man kriegt eine virtuelle PV-Anlage. Also man nimmt den Strom von einer PV-Anlage von jemandem anderem, der irgendwo in Österreich ist und selber eine hat und Strom produziert.
Und ein weiterer großer Bestandteil natürlich Ihrer weiteren Karriere wird auch die Team Academy sein. Was ist da Ihr Wunsch, auch jungen Menschen weiterzugeben?
Der Weg ist einfach unglaublich interessant, unglaublich cool und unglaublich lehrreich als Tennisspieler. Und ja, die Akademie soll einfach jungen Spielerinnen und Spielern die Chance zu geben, den Weg zu gehen, denen die perfekten Voraussetzungen schaffen.
Am Ende unterm Strich, was steht hinter Ihrer Karriere jetzt? Sind Sie zufrieden, wie es gelaufen ist?
Nein, ich bin absolut zufrieden. Also es war, wie gesagt, eine unglaublich schöne Zeit. Für mich passt es komplett so, wie sie ist. Und ich bin auch froh, dass ich das Thema gut hinter mich gebracht habe.
Und jetzt glücklich sind.
Ja.
Das freut auch uns.
Ja, Dankeschön.
Und im Namen, glaube ich, von allen Österreicherinnen und Österreichern haben Sie ganz, 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 ganz Großes für uns geleistet.
Danke,
Was niemand vergessen wird und uns was in Erinnerung bleibt. Sie haben uns viel Freude beschert am Tennisplatz. So, zum Ende gibt es noch den Eintrag in unser Gästebuch der Riesen.
Jawohl.
Einmal schön lächeln, das kann er. Wonderful. Bitteschön.
Dankeschön.
So, das nehme ich jetzt einmal kurz.
Meine Oma hat jetzt gerade zu mir gesagt, dass ich den Stift immer noch halte wie in der ersten Volksschule. Ja. Weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.
Ich gebe nicht unrecht. So, bitteschön.
Vielen Dank für die super interessante Fahrt, ein super interessantes Interview und den wunderschönen Ausblick über Wien. Bis bald.
Das super interessante Interview wegen einem super interessanten Gesprächspartner. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie haben den Ausblick genossen.
Sehr schön.
Wir haben das Gespräch jedenfalls genossen und ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, haben das auch. Freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind im sportlichsten Wesenrad der Welt. Bis bald.